Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wenn die Besucher nicht in die Museen zu den Kunstwerken können, dann kommen die Werke eben zu ihnen. Wie eine Kunsthalle dazu übergegangen ist, in der Krise einfach ihre Werke auszuleihen, das wollen wir gleich genauer wissen. Eine der Fragen, die wir stellen wollen. Aber wir haben noch viel mehr, zum Beispiel wie eine Theaterregisseurin ihre hautnahe Erfahrung des 11. September nutzt für die künstlerische Verarbeitung des jetzigen globalen Schocks. Und wir waren dabei, als Cornelia Funke ihr neues Buch bei Instagram zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellte. Museen sind ja immer noch zu und versuchen sich seit einigen Wochen digital weiterzuhelfen. Aber das hat der Kunsthalle in Wilhelmshaven nicht gereicht. Sie verleiht jetzt Kunstwerke, 400 Stück aus der aktuellen Ausstellung des Künstlers Rainer Maria Matissek. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und wenn das jetzt 400 Objekte sind, dann sollten die auch entliehen werden können, alle 400?
Genau, wir haben gesagt, entweder wir machen das ganz oder gar nicht. Und es ist so, die Ausstellung darf ja nicht von dem Publikum besucht werden. Und darum habe ich gesagt, okay, wir bringen dann die Objekte zu den Betrachterinnen. Schweren Herzens, weil natürlich so eine gesamte Ausstellungssituation was anderes ist, als das auseinanderzupflücken. Das ist nicht so schön. Aber letztendlich ist es im Augenblick die einzige Möglichkeit, was zu tun. Und damit auch eine gute Möglichkeit, weil wir dann eine ganz intensive Situation schaffen, weil eine Betrachterin, eine Besucherin potenziell nimmt dann ein Objekt mit und hat es dann für, wir wissen noch nicht genau, wann wir eine Rückrufaktion machen, 4 bis 6 Wochen vielleicht. Und hat dann eigentlich zu Hause, wo auch immer die dann sein wird, einen ganz intensiven Umgang damit.
Intensiver Umgang, okay, das klingt erstmal reizvoll, kann aber auch eine Gefahr bergen für ihre Kunstwerke, oder?
Ja, also ganz rechtlich, wir haben natürlich eine Versicherung extra abgeschlossen, zusätzlich zu der eigentlichen Versicherung, die diesen besonderen Fall absichert.
Also versichert mag das ja sein, aber mir geht es auch darum, dass die Werke, oder Ihnen geht es vermutlich auch darum, dass die Werke ja trotzdem ganz bleiben.
Ja, sicher. Aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, die werden dann in die Obhut gegeben und das ist ja dann...
Sie vertrauen dann einfach auch.
Ja, unbedingt. Ja, genau. Mhm. Wir haben halt auch große Objekte. Also das heißt, es gibt irgendwie eine wolkenartige Aluminiumskulptur, die wurde von 4 Personen abgeholt, die mit einem LKW kamen. Das ist halt von einer Firma ausgegangen und die meisten sind aber schon so, dass man die wirklich tragen kann, die in die Arme nehmen kann.
Was sind das alles für Skulpturen? Also Thema ist ja Wasser bei Ihnen oder die Kraft, die Macht des Wassers, Lebensraum, Wattenmeer. Sie haben es schon gesagt, also einmal diese Aluminiumplastik in Form einer Wolke. Und was ist noch bei Ihnen an Objekten zu leihen?
Ja, zum Beispiel Radiolarien, das sind 100 Arbeiten, die ich von meinen Studierenden habe herstellen lassen. Das sind Schnitzarbeiten, die zeigen, was unter der Meeresoberfläche als Plankton schwebt. Und das schwebt auch in der Kunsthalle zurzeit. Und das heißt, einige der Ausgeliehenen, habe ich schon Fotos gesehen, hängen auch bei den Personen in der Wohnung. Man treibt dann so ein bisschen unter der Wasseroberfläche in so einem Mikro, also raufskaliert. Man ist dann sozusagen...
1000-fach vergrößerte Strahlentierchen, ja, kann man so sagen.
So ungefähr, ja, ja, genau.
Welche Auswirkungen hat das eigentlich, wenn tatsächlich die Besucherinnen und Besucher von Ausstellungen in Museen tatsächlich jetzt die Kunstwerke mit nach Hause nehmen? Es scheint ja in diesem Fall möglich zu sein. Könnte das etwas sein, was nach der Corona-Epidemie als ganz neue Form der Kunstpräsentation?
Ja, ich denke, oder ich versuche in meiner Arbeit jeweils so eine Art von Präsentationsform zu finden, die nicht dabei stehen bleibt, hier ist das Objekt, ich schaue es mir an, im besten Fall kann ich drumherum gehen, sondern ich versuche zu schauen, sind denn diese Objekte, die ich herstelle, diese Skulpturen, diese Plastiken, eigentlich auch Akteure und können die anders gesehen werden, gelesen werden, als so eine Skulptur, die irgendwas abbildet? Ja, ich hatte vor, mit meinen Studierenden eine Woche dort in der Kunsthalle zu wohnen, zu übernachten, zu kochen und Aktionen zu machen. Wir hatten vor, ein 2-tägiges Symposium zu machen. Also das heißt, dass das Ganze aktiv ist und dass es keine feste Ausstellung ist, wo was so steht, wie es bleibt, sondern es gibt einen Teil, das ist eine Art Assemblage, wo halbfertige Objekte und Naturobjekte von dem Publikum hätten transformiert werden können zu anderen Arrangements, also deswegen Assemblage. Und das ist eigentlich so ein Weitergehen, nur über die Situation, es kam der Cut und es wurde gesagt, die Ausstellung darf nicht eröffnet werden. Und dann habe ich der Leiterin der Kunsthalle, Petra Stegmann, gesagt, okay, dann lass uns doch das Projekt Komm, nimm mich einfach nur transformieren, dass wir sagen, wir sammeln nicht alles in einem zentralen Ort, sondern wir schicken Satelliten los. Und diese Satelliten sind sozusagen die zersplitterte Ausstellung, die in privaten kleinen Orten einsam isoliert stattfindet und dann irgendwann mit einer Rückrufaktion, wo wir sagen, okay, jetzt ist es vorbei, wir wollen alles wieder zurückhaben, kommt das dann wieder in diese eigentliche konzipierte Ausstellungssituation in die Kunsthalle zurück.
So könnte diese Kunst, die Sie dort produziert haben, diese Objekte auch tatsächlich nochmal eine neue Dimension bekommen und die Ausstellung als solche oder die Art und Weise, die besondere Art und Weise der Ausstellung auch nochmal selbst eine Kunstaktion als solche verstanden werden, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht nur aus der Not geboren, sondern tatsächlich als eine neue Dimension?
Na, ich denke, das ist ständig in der Kunst so. Ich finde eine Situation vor, irgendein Gebäude. Und jetzt zum Beispiel in der Kunsthalle Wilhelmshaven, das ist halt, der Bau ist genauso alt wie ich. Der ist von 1968, ich bin von 1967. Und ich habe mich gleich in dieses Gebäude verliebt. Das ist so ein Rohbetonkörper, ein freier, offener Raum mit so einem Sheddach. Und da gab es halt so eine Beziehung. Und wie gehe ich dann damit um? Was leihe ich denn da? Oder welche meiner Arbeiten zeige ich in diesem Kontext? Und wie mache ich das, dass die halt aktiv werden können? Und dann war es halt nochmal eine andere Kondition. Wir dürfen auch kein Publikum da reinlassen. Und dann gibt es wieder eine Abstimmung. Okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also einmal sozusagen der Umgang, die Aufgabe, die ich habe als Künstler in einem Raum, etwas zu installieren und zu einer Qualität zu bringen. Das muss man halt alles mit bedenken. Und ich finde, das ist einfach weitergedacht. Also das Konzept der Ausstellung transformiert vielleicht so.
Die Skulpturen und Objekte von Rainer-Maria Matyssig, die eigentlich in der Kunsthalle Wilhelmshaven zu sehen sein sollten, sind jetzt also verteilt in der Stadt und in der Umgegend ausgeliehen. Wir haben es gehört, insgesamt 400 Objekte, die dann irgendwann, ja schauen wir mal, ne, Ende Mai, Anfang Juni vielleicht wieder zurückkommen, wenn die Kunsthalle dann vielleicht auch wieder öffnen kann und dann die Ausstellung weitergehen wird, oder?
Ja, wir haben natürlich jetzt, oder ich habe jetzt als Bedingung, kleine Bedingung oder als Wunsch an die Ausleihenden mitgegeben, dass ich mich freuen würde über ja so eine Art von kleinem Tagebuchbericht, ein Stück Musik, ein Text, ein Bild, was eigentlich zwischen dem Objekt und der Person passiert ist. Und das würde dann mit in die Kunsthalle kommen und dann hoffen wir, dass wir, jetzt ist ja noch nicht klar, wie es weitergeht, vielleicht sogar noch eröffnen können und dann eine Art große Finissage machen, wo dann vielleicht mit Abstandregeln und Mundschutz doch dann die Ausstellung noch eine kleine Zeit oder längere Zeit sein kann. Und wie gesagt, dann diese Historie mit Teil werden kann von dem Ganzen.
Ganz neue, unerwartete Ausstellungsform, also in diesem Fall. Rainer-Maria Matyssig, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Wunderbar. Schönen Abend.
Fazit.
Was mich tröstet.
Regine Dura, Regisseurin und Autorin. Was mich tröstet. Also, wenn es etwas gäbe, was mich tröstet in dieser Zeit, dann wäre es die Tatsache, dass ich wieder angefangen habe, Briefe zu schreiben. Das Briefeschreiben ist für mich etwas, was das Gegenteil zur Corona-Isolation ist. Man ist mit sich alleine, aber man ist im Gespräch mit sich selbst und Freundinnen und Freunden. Während man schreibt, ist man immer auf jemand anderes ausgerichtet. Ich schreibe mit der Hand, mit einem Füller, den ich ewig nicht mehr benutzt habe. Als ich jetzt meinen ersten Brief seit Jahren schrieb, fiel mir wieder ein, wieso das obere Ende meines Füllers abgekaut ist. Das sind Spuren der Pausen und des Nachdenkens über den nächsten Satz. Wenn man mich also fragen würde, was tröstlich ist oder was eine Chance ist, dann würde ich sagen, endlich mal wieder die Welt der Kurznachrichten zu verlassen.
Sagt die Autorin und Regisseurin Regine Dura in unserer Reihe »Was mich tröstet«. Eine ganze Reihe, die natürlich auch im Netz zu finden ist unter deutschlandfunkkultur.de. Und morgen dann beantwortet der Komponist Hannes Seidel die Frage »Was mich tröstet«. Theater sind ja nicht nur fürs Publikum geschlossen, auch für Regisseure und Schauspielerinnen. Also muss zu Hause geprobt werden für das, was da vielleicht doch noch kommen könnte in dieser Saison oder vielleicht doch erst in der nächsten. Meistens aber wird dann geprobt, ja, vor dem Bildschirm in einer der vielen Videokonferenzen oder gibt es zumindest Absprachen, Vorbereitungen. Austausch. Diese Videokonferenzen sind ja auch irgendwie ein neuer sozialer Raum geworden in dieser Zeit. Und das alles betrifft auch eine Inszenierung am Schauspielhaus in Zürich, die eigentlich jetzt im April Premiere haben sollte, natürlich verschoben wurde und nun ganz anders geprobt wird. Regisseurin ist Jana Ross. Ich habe sie kurz vor der Sendung über eine Internetleitung erreicht.
Hello and thank you for inviting me.
Die Arbeit an dieser Inszenierung ist natürlich jetzt eine ganz andere. Wie arbeiten Sie weiter?
This COVID came quite violently on us. We had to stop in the middle of our third week.
Covid hat in der dritten Woche unsere Proben gewaltsam unterbrochen. Wir alle, auch die Schauspieler, spürten, dass dieser Roman, den wir auf die Bühne bringen, sehr in diese Zeit passt. Es geht um jemanden in New York, der noch vor dem 11. September entscheidet, sich in seinem Apartment einzuschließen, um sein Leben zu verlangsamen. Nun, ich kenne den 11. September aus eigener Anschauung. Ich war damals in Manhattan dabei. Das hat großen Einfluss auf mich bis heute. Dieses Gefühl für eine globale Katastrophe ist für meine Schauspieler nun durch die Corona-Pandemie erzeugt worden. Die Schauspieler machen jetzt das durch, was die Protagonistin des Romans durchmacht.
Und wie genau verändert das dann auch die Arbeit an dieser Inszenierung? Also, dass jetzt eben plötzlich, ja, wie Sie auch sagen, die Realität einbricht, eine unerwartete Realität, ein Moment, der die Welt eben auch ändert, wenn auch auf eine andere Weise, sicherlich wie der 11. September. Aber wie verändert das dann die Arbeit? Also wie verändert das den Inszenierungsgedanken?
Meine künstlerischen Muskeln mutieren gerade. Irgendetwas Neues wächst da gerade heran. Vielleicht ein dritter Arm. Und ich glaube übrigens auch, dass es keine Rückkehr zur sogenannten Normalität geben wird. Es wird eine neue Normalität geben, die uns künstlerisch voranbringen wird.
The new normal, das neue Normale. Was könnte das für ein neues Normales sein? Also was kommt nach dieser Corona-Krise, auch künstlerisch, auch für das Theater? Wie verändert das Theater?
This is one of the most resilient and robust artistic forms.
Theater ist eine der widerstandsfähigsten künstlerischen Ausdrucksformen. Wie oft wurden Theater geschlossen, über Jahre hinweg, wegen Katastrophen und Pandemien? Die Theater haben jedes Mal wunderbar überwintert. Und jedes Mal, wenn sie da wieder rausgekommen sind, waren das machtvolle historische Momente. Wir sind wie Schwämme, die alles aufsaugen. Das ist unsere künstlerische Identität als Theatermacher. Wir werden diese Kunstform nie verlieren. Ich bin aber gespannt, wie Theater sich verändern wird. Veränderung ist gut. Die Welt verändert sich, also auch das Theater.
Change is good. Change is, the world is changing. Why shouldn't theater change?
Aber was würden Sie sich wünschen? Wie sollte sich Theater verändern nach dieser Krise?
Wir werden uns nach dieser Krise danach sehnen, einfach jemandem in die Augen zu sehen, uns nahe zu sein. Wir sind hungrig nach Live-Momenten. Das wird gerade immer stärker.
Sie haben ja, wie Sie schon erwähnt haben, den 11. September hautnah erlebt in New York. Als Fernsehproduzentin waren Sie da wenige hundert Meter entfernt von den zusammenstürzenden Twin Towers. Und das war ein Schock für die Welt. Das hat die Welt verändert. Und jetzt haben wir diese andere, neue Situation. Wenn Sie jetzt diese beiden Dinge vergleichen, diese beiden Schockwellen, was würden Sie sagen? Welche verändert die Welt stärker, auch historisch gesehen?
Every crisis comes with a lot of lessons.
Jede Krise lehrt uns etwas. Ich habe eine körperliche Reaktion auf Krisen. Es ist eine Erinnerung an Traumata.
How does your body react? Wie reagiert Ihr Körper? Was meinen Sie?
I would say it's a very good question. The body in a way slows down. The body is conserving energy.
Ich würde sagen, mein Körper fährt runter und konserviert seine Energie. Denn Verarbeitungsprozesse brauchen Zeit. Ich erinnere mich an New York nach dem 11. September. Die Stadt war leer und still. Die Menschen gingen raus aufs Land, besonders Familien mit Kindern. Es gab dieses Gefühl, nichts wird mehr sein wie zuvor, dass Dinge nicht mehr wiederkommen werden. Mein Körper erinnert sich daran, dass Dinge doch wieder zurückkommen, sogar wenn wir das Gefühl haben, uns an einem falschen Ort zu befinden und vieles zu verlieren. Wir Menschen sind erstaunlich stark darin, zu widerstehen, zu lernen, etwas Neues aufzubauen. Die Menschheit schafft es aus diesen Krisen. Uns muss aber klar sein, dass es die Aufgabe der Menschen von heute ist und nicht von zukünftigen Generationen. Jetzt und hier. Wir müssen nur zuhören, aufnehmen und lernen und uns verändern zum Besseren.
We should kind of go into it with eyes open and absorb and learn and listen and hopefully change for the better.
That's saying Jana Ross, theater director and artist in Zurich. Thanks so much for that interview.
It was wonderful talking to you, Vladimir. Thank you so much.
Thanks.
Thank you.
Im September dann könnte die Inszenierung mit etwas Glück auf die Bühne kommen in Zürich. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. So heißt der Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und Jan-Frederik Wirwig.
Nach Kritik an ersten Hilfspaketen will Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiter an der Unterstützung für die Kulturszene feilen. Sie werde sich weiter mit aller Kraft dafür einsetzen, die einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland in all ihrer Vielfalt zu erhalten, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presseagentur in Berlin. Dazu gehöre natürlich auch, dass die Bundesregierung die bestehenden Hilfsmaßnahmen beständig überprüfe und gegebenenfalls auch nachjustiere. Die unterschiedlichen Hilfsprogramme in den Ländern hatte der Deutsche Kulturrat zuvor als ungerecht kritisiert. Für diesen Förderflickenteppich gebe es keinen nachvollziehbaren Grund, hieß es dort. Auch Verbände von Schauspielern und bildenden Künstlern sehen weiteren Regelungsbedarf. Durch die Corona-Krise ist die Zahl von Anträgen für Autokinos stark gestiegen. Die Bundesnetzagentur hat dafür seit Anfang März bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen zugeteilt. Fast 80 weitere Anträge lägen noch vor und würden zügig bearbeitet. Vor der Corona-Krise hätte es nur vereinzelt Nachfragen gegeben. Die Bundesnetzagentur muss Autokinos eine Erlaubnis dafür geben, dass sie die Tonspur der Filme über die Autoradios senden darf. Dabei muss gewährleistet sein, dass andere Funksignale nicht gestört werden. Der Aufruf des kalifornischen Jean-Paul Getty Museums, während der Corona-Krise Kunstwerke nachzustellen, hat überraschend großen Zuspruch gefunden. Das Museum habe bereits etwa 100.000 Einsendungen bekommen, sagte die Getty-Mitarbeiterin Annelisa Stephan der Deutschen Presseagentur. Das Museum postet die Zusendungen auf Twitter, Instagram und Facebook. Besonders beliebt seien Gemälde von Vincent van Gogh, Jan Vermeer, Rembrandt, Salvador Dalí und Frida Kahlo. Van Goghs Schwertliliengemälde wurde etwa aus Kreide, Perlen und gehackten Möhren nachgeahmt. Für Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring musste ein Mops mit Kopftuch und Ohrring herhalten. Der US-amerikanische Zeichentrickregisseur Gene Deitch ist tot. Er starb bereits am 16. April im Alter von 95 Jahren in Prag. Sein Streifen Monroe gewann 1961 den Oscar für den besten animierten Kurzfilm. Er handelt von einem kleinen Jungen, der versehentlich zum Armeedienst eingezogen wird. Verantwortlich war Deitch auch für mehr als ein Dutzend Tom und Jerry-Folgen. Das Leben des Künstlers war selbst filmreif. 1959, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, reiste er zu Geschäftsverhandlungen nach Prag, wo er seine künftige Ehefrau traf und für immer blieb. Deitch bezeichnete sich als einzigen freien US-Amerikaner, der 3 Jahrzehnte hinter dem eisernen Vorhang lebte.
Die Kulturnachrichten mit Frederik Wirwig, vielen Dank.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
In der Kunsthalle Wilhelmshaven waren wir schon zu Beginn der Sendung. Die verleiht also ihre Kunstwerke. Da ja nun die Besucher nicht ins Museum kommen können, kommen die Kunstwerke also zu ihnen. Andere Museen sind digital aktiv gewesen, haben auch nochmal einiges Neues da auch digital ja, zum Lichte befördert. Auch in den sozialen Medien war einiges los. Doch irgendwann machen die Museen tatsächlich ganz praktisch analog und physisch hierzulande auch wieder auf. Nach den beschlossenen Lockerungen der vergangenen Woche gibt es Hoffnung, dass die meisten Museen in Deutschland in 2 Wochen Anfang Mai wieder öffnen können, wenn auch unter speziellen Bedingungen. Fragen wir doch mal, wie das Ganze ablaufen wird in einem der renommiertesten Museen des Landes, nämlich dem Museum Ludwig in Köln. Yilmaz Civior ist der Direktor. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Unter bestimmten Umständen können ja nun mal die Museen in Deutschland ab Mai wieder öffnen. Letztlich entscheiden das dann ja die Länder, wie es genau ablaufen wird. Aber wann genau wollen sie wieder öffnen?
Wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass wir ab dem 5. wieder unsere Türen öffnen. und haben da ein Maßgabenpaket jetzt entwickelt, sind auch noch dabei, das zu verfeinern. Aber wie wir zum einen unsere Kolleginnen und Kollegen schützen können und natürlich auch unser Publikum schützen können.
Wie genau wird es aussehen?
Zuerst muss man sagen, dass unser Haus ja sehr groß ist. Das heißt, wir haben sehr weitläufige Hallen, das Museum Ludwig, großer Eingangsbereich. Also von daher ist es selten so, dass es da dichtes Gedränge gibt. Das ist bei Eröffnungen und wir planen jetzt erstmal in der nächsten Zeit keine Eröffnung. Aber sonst bei regulärem Betrieb ist es also nicht so, dass man da kann man leicht die 1,5 bzw. 2 Meter Abstand einhalten. Trotzdem gibt es ja quasi Kontaktzonen, das wäre der Kassenbereich. Und da sehen wir im Moment vor, dass wir für unsere Kolleginnen und Kollegen dort natürlich auch für das Publikum Plexiglasschutz einbauen, so dass unsere Kolleginnen und Kollegen und unsere Besucherinnen dann voneinander quasi durch das Plexiglas geschützt sind. Und ich meine, die Supermärkte haben uns das ja auch vorgemacht, ähnlich wie da an den Kassen Abstandspositionierungen auf dem Boden anbringen und so versuchen, möglichst die Schutzbestimmungen einzuhalten.
Man wünscht ja Museen immer sehr viele Besucher. Was ist eigentlich, wenn Ihr Museum so richtig voll wird?
Wir würden dann da Sorge tragen, dass es nicht richtig voll werden kann. Also auch und wieder da sind auch die Supermärkte ja eigentlich ein Vorbild, dass wir über Eingangskontrollen festlegen, wie viele Besucher dann im Haus sind. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu Supermärkten ist unser Haus wirklich sehr, sehr groß. Und wir merken das auch, dass das Publikum, sei es über unsere sozialen Medien oder auch über unsere Freundeskreise, die ja auch digital sehr aktiv sind, dass es da ein großes Bedürfnis gibt, wieder die Kunst live zu erleben. Also dass man den Kunstwerken gegenübersteht und nicht nur digital vermittelt bekommen. Also wir merken, das Bedürfnis ist groß und da würden wir gerne auch darauf eingehen können. Aber an oberster Stelle muss natürlich die Sicherheit sowohl unserer Kolleginnen und Kollegen hier im Haus als auch unserer Besucherinnen und Besucher gewährleistet sein. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt. Es wird dann schwieriger, wenn wir im Oktober Warhol zeigen.
Das wird eine große Ausstellung, ne? Die von der Tate aus London kommt, von der Tate Modern.
Ja, das wird eine große, sehr publikumswirksame Ausstellung und da muss man auch überlegen, wie man, sollte die Situation im Oktober noch so sein, wie man dann damit umgeht. Das heißt, man müsste überlegen, vielleicht längere Öffnungszeiten, bestimmte Publikumskontingente, auch was wir sowieso längerfristig planen, ist also Online-Reservierung bzw. Online-Bestellen der Tickets, dass man darüber über solche Regularien den Besucherstrom lenken kann und steuern kann. Diese 2 Meter Abstand, die kann man in unseren aktuellen Ausstellungen wirklich locker einhalten.
Ja, das heißt, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten erst einmal, Mai, Juni, Juli, gibt es keine Änderungen an kuratorischen Herangehensweisen am künstlerischen Ausstellungsbetrieb?
Kuratorische Änderungen nicht, aber wir müssen mit dem Museumsdienst besprechen, welche anderen Formate können wir wählen. Wir sind hier im Moment sehr aktiv, Gott sei Dank haben wir das schon relativ früh eingeleitet im digitalen Raum und können uns auch da vorstellen, dass das wir jetzt ja schon sehr breit machen, also gerade auf Instagram oder auf unserer Webseite auch, dass wir diese digitalen Mittel, wie wir die auch vielleicht in den Raum noch stärker übertragen können.
Und ansonsten sind ja viele Ausstellungen auch international unterwegs. Also Andy Warhol zum Beispiel haben Sie erwähnt, das erwarten wir dann aus London. Aber auch Sie selbst geben ja Leihgaben ab, bekommen wieder welche. Gab es da Einschränkungen oder wird es da Einschränkungen geben?
Ganz aktuell ist es so, dass wir, dass keine Leihgaben natürlich das Haus verlassen und wir auch keine Leihgaben empfangen.
Ansonsten haben Sie ja davon gesprochen, dass eben der digitale Zugang zu den Museen auch für Sie wichtig war in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, dass nochmal vielleicht verstärkt worden ist. Das haben wir erlebt, dass viele Museen durchaus da einiges auch Neues aufgebaut haben, auch über Kanäle auf sozialen Medien, über Instagram und viele andere Möglichkeiten des digitalen Zugangs, der digitalen Erschließung auch der eigenen Arbeit und der Sammlungen. Was haben Sie aus dieser Zeit eigentlich mitgenommen, gelernt, auch für die Zukunft vielleicht?
Ja, wir haben gesehen, wie wichtig das ist und allein in dieser Zeit unsere Followerschaft von 3.000 hat sich fast verzwanzigfacht. Also wir haben jetzt 56.700 Follower, die uns auf Instagram alleine verfolgen. Und was wir gleichzeitig jetzt auch gemacht haben, ist im Zuge der Krise, dass wir unser ganzes Videoarchiv, was wir immer auf unserer Homepage zur Verfügung hatten, aber erst durch mehrere Klicks konnte man da auf dieses Archiv zugreifen. Das ist jetzt bei uns ganz oben aufgestellt. Und es wird 360-Grad-Aufnahmen in unsere Ausstellungsräume geben. Aber, und das merken wir, das sind alles nur Krücken letztendlich natürlich. Das ist eine Erweiterung der Reichweite, aber das wird jetzt nochmal sehr deutlich, also sowohl an den Publikumsreaktionen beziehungsweise an den Reaktionen, die wir in den sozialen Medien und durch unsere Freundeskreise erfahren, dass man doch wirklich das Original wiedersehen will. Und wir merken auch als Vermittler nochmal besonders, wie wichtig wirklich die Konfrontation mit dem Bild, mit der Installation, also vor Ort ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir aus dieser Krise auch lernen. Das Digitale ist wichtig und das muss ausgebaut werden. Aber als Museum ist die Kunst, ist es entscheidend, der Kunst live zu begegnen.
Meine Museen fragen sich ja auch ohne solche Krisen wie die Corona-Krise tatsächlich, wie sie vielleicht auch jüngere Menschen erreichen können, wie sie vielleicht kunstfernere Menschen auch erreichen können. Sie müssen sich ja wandeln. Dieser digitale Kontext ist ja auch nichts Neues. Was nehmen Sie denn mit aus dieser Zeit ganz generell für die nächsten Jahre an Museumsarbeit?
Ja, da sprechen Sie was sehr Wichtiges an, was uns schon lange umtreibt, also schon auch vor der Krise, dass wir unseren Adressatenkreis erweitern werden und wollen. Und was wir aber sehen, da bedarf es sowohl ökonomischer als auch personeller, was ja gekoppelt ist, Ressourcen, um das auszubauen und die Politik dafür nochmal zu sensibilisieren. Und ich glaube, davon konnte die Politik sich jetzt auch überzeugen, dass das Digitale ein ganz entscheidender Schritt ist, um breitere Öffentlichkeiten zu halten im Moment, also dass sie die Möglichkeit haben, Kultur, wenn auch nur, wie gesagt, durch das Digitale zu rezipieren, aber auch, das hat sich jetzt auch gezeigt, wie wir mehr, eine größere Öffentlichkeit herstellen. Also wir merken, dass das Digitale sehr wichtig ist.
Das heißt, die Museen gehen vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise hervor?
Das ist eine Krise und die trifft die Museen sehr stark in vieler Hinsicht, also vor allen Dingen auch ökonomisch. Wir haben ja große Ausfälle einfach jetzt, das trifft ja alle, aber die Museen auch. Ich würde nicht sagen gestärkt, aber vielleicht nochmal sensibilisiert, wie wichtig Kultur heute ist und wie sehr das auch gebraucht wird gesamtgesellschaftlich.
Yılmaz Civio ist der Direktor des Museums Ludwig in Köln und freut sich wie ja, die meisten Museumsdirektoren und Direktorinnen in Deutschland, dass sie am 5. Mai, weil der 4. Mai ja ein Montag ist, da wird man auch nicht ausnahmsweise mal einen Montag öffnen, ne? Da war trotzdem Dienstag, dabei bleibt's.
Davon gehe ich aus.
Ja, am 5. Mai dann also wieder öffnen können unter bestimmten, vielleicht auch geänderten Zugangsbedingungen, aber dennoch geöffnet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Fazit.
Eigentlich ist ja Bestseller-Autorin Cornelia Funke noch gar nicht fertig mit ihrem neuen Buch aus der Tintenwelt-Reihe. Aber in Zeiten wie diesen wollte sie ihren vielen Fans nicht zumuten, warten zu müssen und fängt schon mal an mit der Veröffentlichung. Die Farbe der Rache, so heißt der neue Band und wird noch geschrieben, während der erste Teil schon Premiere hat. Und wie sich das gehört in diesen Zeiten im Netz, bei Instagram und YouTube. Kerstin Zilm hat die Premiere für uns verfolgt.
Aufregende Sache. Und da rattern schon die Kommentare. Da darf ich mich jetzt nicht von ablenken lassen.
Rainer Strecker sitzt am Mikrofon in seinem Wohnzimmer. Hinter ihm eine Bücherwand.
Gut. Ich warte noch eine Minute. Gleich geht's los.
Weißes Hemd mit offenem Kragen, Brille, blonde Haare verwuschelt. Er hat den meisten Büchern von Cornelia Funke seine Stimme gegeben. Mit diesem Projekt hat er nicht gerechnet.
Das ist eine ziemlich überraschende Geschichte für mich. Für uns alle, glaube ich.
Kaum jemand wusste, dass es einen vierten Teil der Tintenwelt-Reihe mit Maggie, Mo, Resa und Staubfinger geben wird. Das Buch ist auch noch lange nicht fertig geschrieben. Aber Cornelia Funke bekam so viel Nachrichten von ihren Fans, die um Trost in Zeiten des Coronavirus baten, dass sie helfen wollte.
Da dachte ich, na guck mal, du hast doch noch was in der Tasche, was du ihnen als so eine kleine Extrareise schenken könntest.
In der Tasche oder besser in der Schublade hatte sie die ersten 14 Kapitel von Die Farbe der Rache. In Zusammenarbeit mit ihrem Verlag und ihrem selbst gegründeten Hörbuchlabel Atmende Bücher macht sie die Reise in ihre Tintenwelt möglich. Rainer Strecker taucht bei der Lesung direkt hinein.
Regen. Regen jeden Tag. Und die Kälte. Es erstaunte Orpheus, dass die Tinte nicht gefror. Eisenglanz zeterte jeden Morgen über Rheuma in den Gliedern und stöhnte, wenn er ihm die Federn spitzte. Allerdings war das wohl nur ein weiterer Versuch des Glasmanns, sich um die Arbeit zu drücken.
Auf Instagram, wo die Lesung live läuft, fliegen Herzen und Daumen hoch, während er liest. Gleichzeitig kommentieren auf YouTube hunderte Fans aus Deutschland, den USA, der Schweiz, Südkorea und Spanien. Danke, dass du uns die Zeit versüßt, schreiben sie. So schön, die Zauberzunge zu hören und ich freue mich mega. Die Geschichte führt ins Königreich Tiroler, in dem es zu viel Regen und zu viele Knödel gibt. Orpheus, Antiheld der Tintenwelt, ist hierher geflohen und schikaniert neue Charaktere. Bäckers Tochter Severina Haberkorn und den armen Diener Rudolf. Vor allem sehnt er sich nach einem: Rache.
Zuerst würde er sich an Staubfinger rächen. Oh ja, Rache, so furchtbar, dass der Schmerz, den Staubfinger ihm zugefügt hatte, sich dagegen wie ein Insektenstich ausmachte.
Die Spannung ist groß, auch für Cornelia Funke. Sie weiß selber noch nicht, wie das Buch endet.
Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß die Figuren, ich weiß, wo es jetzt hingeht. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Das heißt, ich begebe mich genauso auf die Reise wie meine Figuren.
Es könnte auch sein, dass sie irgendwann noch mal an die ersten Kapitel rangeht, bevor die Farbe der Rache als Buch veröffentlicht wird.
Falls das passiert, wird das für die Leser ja auch interessant. Weil sie nachher das Buch aufschlagen und da sind einige Sachen ganz anders, dann lässt man sie ja auch so ein bisschen in die Geheimnisse des Geschichtenerzählens gucken und sagen, ja, da hat die Geschichte mich getrickst, da hat sie mich angelogen, da hat der und der Charakter mir was vorgemacht.
Die Farbe der Rache beginnt 5 Jahre, nachdem Orpheus am Ende von Tintentod in die Berge flüchtete. In Tiroler kommt er auf die Spur von Kräften, die noch mehr Macht über Wörter zu haben scheinen, als irgendjemand, den er zuvor getroffen hat. Hexen. Der Rachsüchtige weiß, mit ihnen muss er sich verbünden.
Orpheus spürte, wie ihm das Herz schneller schlug. Schneller und schneller, als wollte es seine Rache herbeitrommeln. Wo finde ich eine Böse? Die böseste von allen.
So endet das erste Kapitel. Und Rainer Strecker verabschiedet sich aus seinem Wohnzimmer.
Ihr fehlt mir. Bleibt alle bitte gesund, seid liebevoll zueinander und lasst uns hoffen, dass diese Zeiten bald zu Ende sind, dass wir euch dann wirklich vorlesen können und uns mal die Hand geben. Oder Free Hugs, würde ich mal sagen.
In wenigen Tagen wird er das zweite Kapitel lesen. Aus den Kommentaren der Fans wird ganz klar, sie können gar nicht erwarten zu hören, wie es mit Orpheus und der Rache weitergeht.
Kerstin Zilm über eine außergewöhnliche Premiere, das neue Buch von Cornelia Funke, noch nicht ganz fertig geschrieben, aber eben schon die ersten Teile präsentiert bei YouTube und bei Instagram. Übrigens ein Interview mit Cornelia Funke in ganzer Länge, auch über ihre Perspektive da von der Westküste in Amerika, wo sie wohnt, auf die Corona-Pandemie, hören Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de. Eigentlich ist das ja einer der schönsten Momente für Archäologen, wenn sie etwas entdecken, von dem sie nicht glauben, dass sie es je erblicken würden. Aber in diesem Fall hat das Ganze einen sehr bitteren Beigeschmack. Wir sind in Mosul im Irak, wo der IS gewütet hat und nur durch dessen Zerstörungen ist jetzt was zum Vorschein gekommen, was wiederum selbst hohen archäologischen Wert hat. Ein jahrtausendealter Palast, erforscht vor Ort von Peter Miglos, Professor für Archäologie an der Uni Heidelberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau haben Sie dort entdeckt in Mosul?
Es geht hier um einen assyrischen Palast. Dieser Palast stand auf einem der 2 Hügel in Nineveh. Und auf diesem Hügel befand sich auch eine sehr bekannte Moschee mit dem Grab des Propheten Jona, sowie herum eine Bebauung und noch ein Friedhof dazu. Aus diesem Grund konnte man dort nur eingeschränkt bisher Ausgrabungen führen, also von Ninive, und auch auf Tel Nebiyunus wurde die Moschee in die Luft gesprengt. Und danach, 2 Jahre lang, haben dort die ISIS-Leute ein langes Netzwerk, großes Netzwerk von Raubtunneln angelegt, wo sie offensichtlich nach wertvollen Antiquitäten gesucht haben. Und so diesen Zustand haben wir vorgefunden, um die Schäden zu begutachten.
Und die Tunnel waren de facto ein Zugang zu diesem ehemaligen Militärpalast. Also der IS hat praktisch einen Zugang geschaffen über diese Tunnel. Auf brutale Art und Weise.
Sozusagen. Ja, genau. Sie haben von der Moschee-Ruine nach unten da sich eingegraben und wirklich ein Netzwerk von mehreren hundert Meter nun meistens entlang der Wände der Palasträume gegraben.
Und dabei auch was zerstört?
Sie haben die archäologische Substanz zerstört. Zwar nicht die Mauern direkt, aber sie haben gewühlt in den Ausfüllungen der Räume und so ziemlich gründlich, wie wir vermuten, so dass da vermutlich ziemlich viele Kleinfunde so auf diesem Wege so ausgeraubt wurden, ausgebeutet wurden und ihren Weg in die dunkle Kanäle des schwarzen Marktes fanden. Ne?
Und jenseits dieser Zerstörungswut, in welchem Zustand ist denn das, was da übrig geblieben ist von diesem Militärpalast?
Naja, es lässt sich hier dort ein repräsentativer Flügel des Palastes rekonstruieren mit einem großen Thronsaal, Thronpodest und umliegenden Räumen, die zum Teil mit großen Steinplatten verkleidet sind, also die Wände sind verkleidet. Und so diese Steinplatten tragen Königsinschriften, also von hauptsächlich von zwei Königen.
Und ich meine, das ist ja noch nicht das erste Mal, dass Sie mit assyrischen Objekten und Hinterlassenschaften zu tun haben. Ergibt sich da nochmal ein neues Bild auch auf jene Zeit, durch das, was Sie dort durch diesen bisher noch kaum erforschten Militärpalast in Mosul entdecken konnten?
Das ist wieder so ein Ziegelchen zur Rekonstruktion der gesamten Kulturgeschichte des Orients, nicht wahr? Dieser Palast war ein von den Verwaltungszentren des assyrischen Imperiums. Dieses Imperium erstreckte sich damals im 7. Jahrhundert vor Christus vom West-Iran bis nach Ägypten. Und das war das erste Großreich und die Paläste, das waren die Zentren der Macht, von wo das Ganze verwaltet wurde, das ganze Reich. Naja, wir haben schon auch bei der Grabung so Tontafeln gefunden, auch aus den letzten Jahren des Bestehens des Assyrischen Reiches. Wir hoffen in Zukunft auf mehr. Wir hoffen, dass da noch Kaltschriftarchive zutage kommen, die uns etwas ein besseres Bild über die letzten Jahre des Assyrischen Imperiums ergeben können.
Und wie die Ausgrabungen letztlich überhaupt erst möglich waren, das war ja durch die Zerstörungswut des IS und durch die Zerstörung der Gebäude, die oberhalb dieses Militärpalastes errichtet worden waren, dass überhaupt erst Zugang geschaffen werden konnte zu diesen Grabungen, die Sie jetzt dann auch tätigen konnten. Wie leben Sie als Wissenschaftler auch mit diesem Dilemma, mit dieser Zerrissenheit, dass man ja natürlich nicht etwas zerstören will, um an etwas anderes zu kommen?
Diese ganze Sache ist sehr traurig und es ist sehr, sehr viel unwiderruflich verloren gegangen. Also ich persönlich als jemand, der sich damit praktisch täglich beschäftigt, als Forscher und als Hochschullehrer, ich tue mich damit sehr schwer. Und in dieser Situation mussten wir daraus machen das Beste. Ne? Das heißt, das alles dokumentieren, was dort zutage kam, was nicht weggenommen wurde, was eventuell bei der nächsten Wiederaufbau dieser Moschee, was in ein paar Jahren bestimmt stattfinden wird, auch noch weiter beschädigt wird. Das ist natürlich auch eine Erkenntniserweiterung, Wissensvergrößerung, die daraus entsteht.
Peter Miglos, Professor für Archäologie an der Uni in Heidelberg, der lange in Mosul im Irak mitgegraben hat, mitgeforscht hat an einem bislang weitestgehend unzugänglichen, jahrtausendealten Palast, der wiederum freigelegt wurde, ja, durch die Zerstörungswut des IS. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke sehr.
So, und was war das eigentlich für eine Woche im Feuilleton? Arno Zesek schaut zurück.
Heute müssen wir erstmal ein bisschen schimpfen. Unser Korrekturprogramm will uns nämlich durch rote Unterkringelung den Gebrauch des Superlativs Gefeiertste untersagen. Offenbar meint das Programm, gefeiert ist gefeiert, gefeierter geht's nimmer. Aber damit beißt es bei uns auf Granit. Das blöde Programm unterkringelt ja auch das schöne Wort Unterkringelung. Und was nicht sonst noch alles, was man nicht missen möchte. Darum also spotten wir des roten Kringels und sagen, das gefeiertste Kunstwerk der vergangenen Woche war Klaus Bulats Hörspieladaption von Thomas Pynchons Jahrhundertroman »Die Enden der Parabel«, eine Koproduktion von Südwestrundfunk und Deutschlandfunk. Das Ergebnis ist laut Frankfurter Allgemeine Zeitung ein 14-stündiger Totenstimmentanz am Rande des Wahnsinns. Was Oliver Jungen viel löblicher meinte, als es in ihren womöglich Corona-geschädigten Ohren klingen mag. Zu den näheren akustischen Inhalten des Hörspiels bemerkte Markus Ehrenberg im Berliner Tagesspiegel: Polyphonien, Echos, Stimmverzerrer, Lateinbrocken, Modern Jazz, Synthesizer-Klänge, mittendrin denkt man, die Gruppe Kraftwerk steht im Studio. Mit allen Mitteln setzt Bulat dem Opus Magnum Pinschens zu, dass, man hört es heute noch, in seiner Zeit skandalträchtig war. Da wird in einer Szene über Physik schwadroniert, in der nächsten eine Seance abgehalten, dann das Licht des letzten Tages weggevögelt, bevor eine Rakete emporsteigt. Die Tageszeitung indessen hat beim Hörspiel hören von Die Enden der Parabel etwas sehr Kostbares empfunden, nämlich ausuferndes Glück. Selbiges ist dieser Tage nicht so leicht zu erbeuten, ein Umstand, der die Neue Zürcher Zeitung zu der trotzigen Unterzeile animierte: Wenn wir schon an einem Virus sterben sollen, dann wollen wir wenigstens intensiv gelebt haben. Hans-Ulrich Gumbrecht rief nicht direkt zu Corona-Partys auf, bezifferte aber den hohen Preis, den der waltende Shutdown fordert. Die abstrakte Feier der vermeintlichen Solidarität in unserem zur Norm und Routine werdenden Distanzverhalten enthält die Gefahr einer Gewöhnung ans Überleben. Diese Gefahr, Überleben mit Leben zu verwechseln, ist eine Folge jener existenziellen neuen, ebenfalls abstrakten Situation, kollektiv in der täglich selbstverwaltet aufgeschobenen Erwartung des je eigenen Todes zu leben. Solange Partys verboten bleiben, liegt also daran, sich wenigstens an ihre Konkretheit zu erinnern, statt sie im Namen von Distanz und Hygiene zu verachten. Denn ohne solche Bilder wird nicht nur Leben in Überleben zerfallen, auch Intensität muss dann im Verwalten des eigenen Endes auf und verloren gehen. Schiere Lebenslust, etwas kompliziert ausgedrückt von Hans-Ulrich Gumbrecht in der NZZ. Wie wir uns wieder lockerer machen können, darüber hat mittlerweile auch die Leopoldina nachgedacht, die Nationale Akademie der Wissenschaften, und wurde für ihre Empfehlungen an die Politik von der FAZ krachend abgewatscht. Man soll also kurz gesagt keinesfalls das offenkundig Unsinnige tun, fasste Jürgen Kaube den Leopoldina-Rat zusammen und setzte auch noch das drauf. Rein in die Maßnahme, raus aus der Maßnahme, Hauptsache Technokratie, dafür aber mit der Produktion guten Gewissens für Politiker, die nun sagen können, die Wissenschaft hat festgestellt, auch wenn sie nur ein bisschen ohne Daten vor sich hingeredet hat. Woran man sieht, offizieller Verlautbarungsschmus geht in den Medien nicht einfach so durch. Um genau das klarzustellen, knöpfte sich Werner Dinker in der FAZ die Kritik der akademischen Szene an der angeblich unterwürfigen Corona-Berichterstattung der Medien vor. Geradezu grotesk ist die Rüge, die Medien nehmen die Einschränkungen von Grundrechten hin wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Nirgends wird die abwägende Debatte darüber, was gerade noch hinzunehmen sei, und auch das nicht auf Dauer, seriöser geführt als in den Medien und beileibe nicht nur von Gastautoren. Lesen und sehen die Medienkritiker das nicht? Helmut Reitze, der frühere Intendant des Hessischen Rundfunks, pflegte Beschwerdeführern über angeblich blinde Flecken in der Berichterstattung zu antworten: Nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Bernhard Dinker in der FAZ. Die Wochenzeitung Die Zeit dachte sich offenbar, viel Hirn hilft viel, und versammelte zum großen Corona-Krisendiskurs gleich drei Kapazitäten: den Politologen Herfried Münkler sowie die Soziologen Armin Nasehi und Hauke Brunkhorst. Wir können hier unmöglich alle drei zu Wort kommen lassen, aber immerhin Armin Nasehi. Ihn sprach Thomas Asheuer darauf an, dass die Corona-Krise die Kollision gesellschaftlicher Gruppen und Funktionsträger sichtbar mache. Nasehis Entgegnung: Ja, Virologen denken ganz anders als Volkswirte. Ihre Schlussfolgerungen widersprechen einander oft radikal, und doch haben beide Perspektiven recht. Die Virologen haben recht mit der Behauptung, man müsse das Problem möglichst lang ziehen. Und die Ökonomen haben recht, wenn sie sagen, die Wirtschaft halte das nicht ewig durch. Und die Verfassungsrechtler haben recht, wenn sie das Übergewicht der Exekutive kritisieren. Wir lernen, dass eine moderne Gesellschaft nicht aus einem Guss ist und dass genau das die Komplexität der Weltgesellschaft ausmacht. Keine Neuigkeiten, neu formuliert von Armin Nasehi in der Zeit. Tja, was meinen Sie? Ändert sich wohl etwas, wenn die Krise um ist? Viele, wir zählen dazu, glauben eher nicht. Anders Caroline Ehmke im Tagesspiegel. Ich halte es für politisch fatal, immer von vornherein jede gesellschaftliche Veränderung für unmöglich zu erklären. Das ist autodestruktiv. Da amputiert man sich seine politischen Utopien. Es braucht immer beides, den politischen Unmut, die öffentliche Kritik, aber auch eine politische, soziale, kulturelle Sehnsucht. Sie haben recht, das klingt wie ein Schlusswort. Nur noch folgender Tipp. Verbringen Sie den Sonntag so fröhlich, dass Ihre Nachbarn das Gleiche konstatieren, was eine Überschrift der Süddeutschen Zeitung konstatierte. Juchzer steigen in die Luft.
Arno Zessig aus den Feuilletons der vergangenen Woche. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.